Detektor FM. Zurück zum Thema.
Guten Tag, Herr Jun.
Einen schönen guten Tag.
Hätten Sie gedacht, dass die Sondierungsgespräche scheitern?
Ich habe es als Möglichkeit erwogen. Ich habe immer gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist etwas höher, dass es klappt, als die Nichtwahrscheinlichkeit. Am Ende haben dann doch die Faktoren den Ausschlag gegeben, die für das Scheitern sprachen. Und das waren im Wesentlichen die Faktoren Vertrauen und kein gemeinsames Projekt. Und das hat am Ende dann schließlich den Willen zur Zusammenarbeit zerstört und zum Abbruch der Sondierungsgespräche geführt.
Nun ist es ja leicht im Nachgang zu sagen, wir waren schon kurz davor und es war eigentlich schon alles in trockenen Tüchern, nur jetzt hat die FDP eben einen Stopp sozusagen gesetzt. Glauben Sie denn, dass es so gewesen wäre? Hätte die FDP nichts gesagt, hätten wir jetzt eine Jamaika-Koalition?
Nun, das sind am Ende alles Spekulationen. Wir müssen aber konstatieren, dass wir in den letzten 14 Tagen immer mal wieder zwischen den verschiedenen Parteien und auch zwischen Grünen und CSU alles andere als harmonische Töne vernehmen konnten und dass es offenkundig auch sehr große Differenzen auch noch bis gestern Abend zwischen CSU und Grünen gab.
Ich habe es ja gerade schon angedeutet, also man hat zumindest, das ist ein sehr, sehr subjektives Gefühl, aber man denkt, Regierungsbildung, das war doch früher ganz, ganz einfach. Ist dieses Gefühl denn auch ein bisschen Realität oder ist das eher wirklich ein Gefühl, was einfach aus dieser doch recht dramatischen Situation jetzt entstanden ist?
Gut, wir hatten hier zum ersten Mal eine Konstellation, in der vier verschiedene Parteien beteiligt waren. Das hat es in der Vergangenheit nicht gebraucht auf Bundesebene für eine Regierungsbildung, denn wir konnten erleben, dass die CSU erstmals als eigenständiger Akteur auftrat. Sonst hat sie immer nur an der Seite der CDU eigentlich mehr mitgeschwommen, ist sie an der Seite der großen Schwester. Und ja, dann hatten wir noch FDP und Grüne und wir haben eben auch zwei Parteien, die sich doch sehr stark als Wettbewerber wahrnehmen, eher als Rivalen, nämlich Grüne und FDP. Und das alles zusammengenommen war dann tatsächlich eine neue, sehr komplexe Lage.
Doch wenn man sich das jetzt mal so anschaut, nicht mal in Großbritannien, wo es da eben das Mehrheitswahlrecht gibt, gibt es noch eine absolute Mehrheit von Parteien. Was bedeutet das denn jetzt eigentlich für die Zukunft in Deutschland? Kann man da was draus lernen?
Ja, wir sehen ja schon länger auch auf Länderebene, dass Mehrparteienkoalitionen immer mehr erforderlich werden. Und völlig richtig, in einer Koalitionsdemokratie ist der Kompromiss entscheidend. Der Kompromiss ist konstitutiv für das Funktionieren einer Koalitionsdemokratie. Und das müssen die Parteien offenkundig, wie diese Verhandlungen gezeigt haben, diese Sondierungsgespräche, noch mehr lernen, Kompromissfähigkeit und entsprechend aufeinander zugehen, auch vielleicht mehr Empathie für die Beweggründe des anderen, der jeweils anderen Seite mitzubringen.
Aber jetzt schauen wir eben auf die Parteien, die Sozial- und auch die Christdemokraten, die verlieren ja zunehmend in Europa und das sieht man eben auch in Deutschland und hat man auch in Frankreich gesehen. Was glauben Sie denn, geht der Trend bei uns auch dazu hin, dass eher so die Extreme, sag ich mal, an die Macht kommen?
Naja, wir können ja bisher extreme Parteien selten an der Macht erleben und auch in Frankreich hat sich ja dann mit Macron der Kandidat der politischen Mitte durchgesetzt und die beiden extremeren Kandidaten haben das Rennen nicht machen können. Und das muss man sehen, wie stark hier die Ränder dann werden oder extremere Parteien werden. Das hat am Ende der Wähler zu entscheiden. Auf jeden Fall sollten die Parteien, die sich der politischen Mitte verpflichtet fühlen, dann aber auch ihren Regierungsbildungsauftrag entsprechend erfüllen.
Und ich habe es auch gerade schon erwähnt, wir gucken zum Beispiel in die Niederlande und denken, wow, ein halbes Jahr haben die dort besprochen und versucht, eine Lösung zu finden. Wenn wir ins Ausland gucken, gibt es denn auch wirklich erfolgreiche Vorbilder, aus denen wir vielleicht noch was lernen können hier in Deutschland?
Das ist jetzt gar nicht so einfach zu beantworten, weil man sich fragen könnte, was muss man als erfolgreich verstehen oder was ist unter erfolgreich zu verstehen. Klar gibt es politische Systeme, in denen eine Regierungsbildung leichter zu bewerkstelligen ist, dann wenn auch schon eingespielte Mechanismen wirken. Man konnte das jetzt zum Beispiel in Norwegen sehen, da war das nicht so schwierig, eine Regierungsbildung zu bekommen. Aber das ist sehr unterschiedlich und am Ende müssen die Parteien jedenfalls erkennen, dass der Kompromiss konstitutiv für Regierungsbildungen in Koalitionsdemokratien ist. Und daran sicherlich hat es auch gehapert am Kompromisswillen. Und aber man ist natürlich, wenn man sich einander näher ist, wenn man mehr einander vertraut, wenn man das Gefühl hat, dass der andere nicht ständig in Verhandlungen nur seine eigene Position durchsetzen will, dann ist man auch bereiter für so etwas. Und das konnte hier in diesen Sondierungsgesprächen nicht in ausreichendem Maße aufgebaut werden.
Aber es hat auch relativ lange gedauert, 4 Wochen, bis jetzt quasi man sich, auch wenn es ums Ende ist, eigentlich aufs Ende dieser Sondierungsgespräche geeinigt hat. Birgt das denn ein Risiko, wenn man so eine lange Zeitspanne hat zwischen Wahl und dann quasi auch Regierungsbildung?
Nein, eigentlich nicht. Es kann vom Wähler und auch von der Öffentlichkeit jetzt nicht erwartet werden, dass man sich angesichts auch der komplexen Situation dieser Parteienkonstellation schnell einigt. Und im Gegenteil, wenn man Zeit gewinnt, ist es eben auch möglich, Gemeinsames zu entwickeln und auch Vertrauen unter diesen schwierigen Partnern aufzubauen. Insofern war der Zeitprozess von außen hereingetragen aus meiner Sicht. Und gerade auch, dass man das immer wieder zum Thema gemacht hat, war eher kontraproduktiv. Das ist ein Faktor, da kann man den Akteuren durchaus sogar mehr Zeit einräumen, und wir haben ja eine geschäftsführende Bundesregierung, die die Amtsgeschäfte führt, und wir erinnern uns auch beim letzten Mal, die Große Koalition war erst kurz vor Weihnachten unter Dach und Fach, also dieser Prozess ist keineswegs so ungewöhnlich.
Und jetzt versuchen wir das Ganze nochmal rund zu machen. Sie haben schon gesagt, an der Kompromissfähigkeit müssen die Politiker noch arbeiten, beziehungsweise die Parteien arbeiten. Was lernen wir denn jetzt aus der ganzen Misere, über die heute jeder spricht?
Wir lernen, dass in einer ausdifferenzierten Gesellschaft mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen und Interessen man nichts absolut setzen darf und auch alles verhandelbar sein sollte. Und man kann sich nicht auf den Standpunkt stellen, dass es die einzig wahren Interessen gibt oder dass bestimmte Interessen Vorrang gegenüber anderen haben. Das ist zum Teil spürbar, das ist auch in der Gesellschaft spürbar, die sich auch gelegentlich gegen Kompromisse wendet, die bestimmte Interessen anderen voranstellt. Aber eine vielfältige, heterogene Gesellschaft wie die deutsche, die sich auch noch stärker ausdifferenziert hat, die kommt eben ohne Kompromisse nicht aus und ohne Konsenslösungen. Und diese gemeinsamen Lösungen müssen wir herstellen, müssen wir versuchen. Aber wir haben wieder gesehen, es ist schwieriger geworden. Das zeigt schon die stärkere Ausdifferenzierung des Parteiensystems, und die Sondierungsgespräche deuten in die gleiche Richtung.
Über die Geschichte der deutschen Regierungsbildung und Koalitionsverhandlungen auch in anderen Ländern habe ich mit dem Politikwissenschaftler Uwe Jun gesprochen. Vielen, vielen Dank, Herr Jun.
Ich danke Ihnen.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.